heilige, harte, dörrobstartige Frucht.
Seid gegrüßt zur Folge 71 der Brüllaffen-Couch. 71 schon, Mann, wir werden alt. Aber jetzt nicht einbilden, wir würden dadurch irgendwie erfahren oder weise werden oder irgendwie sinnvolle Dinge podcasten. Ja, und bei diesem nicht so viele sinnvolle Dinge tun, unterstützen mich der Spritti.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen.
Oder auch wie der Knut sagen würde.
Mahlzeit.
Richtig.
Ja, und Franzi ist natürlich auch dabei.
Hast du dir jetzt selbst applaudiert?
Ach, was? Dinge mit Applaus? Meine Ohren haben so geschlackert. Oh, lol.
Okay, Dumbo.
Ja.
Völlig übermüdet, aber noch nicht fertig für den Ruhestand.
Ja. Ihr jungen Hüpfer, sagt euch eigentlich Schimanski irgendwas?
Na klar.
Das ist so ein Tatort. Gedönstens.
Ja, ein Tatortkommissar, der früher in Duisburg ermittelt hat. Gespielt von Götz-George. Und der kommt nochmal zurück. Also er war früher so ein bisschen beliebt, weil er halt nicht, weil er so ein bisschen neben der Spur war, auch in Prügeleien verwickelt und ja, so ein bisschen der Bad Boy unter den Tatortkommissaren. Der Einzige, der ab und zu mal unterhaltsam war, eigentlich zum Gucken. Ich bin nämlich nicht so ein Tatort-Fan. Und dann haben sie irgendwann nochmal neue Folgen gedreht. Die kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Und jetzt kommt er nochmal zurück. Also irgendwie ist seine Rolle jetzt in Rente, aber es wird jetzt einer gedreht, wo er involviert wird und dann nochmal aus der Rente zurückkommt, um zu ermitteln. Das finde ich dann cool. Ihr guckt auch nicht so Tatort oder sowas, oder?
Ich erinnere mich daran, genau einmal den Tatort gesehen zu haben. Und ja, ist schon eine ganze Weile her mit Mutti, die guckt ihn regelmäßig. Sonntagabend, sie setzt sich vor den Fernseher, Wohnzimmer ist nur für sie und den Tatort reserviert. Naja, ich habe da nicht so viel Freude dran. Generell stehe ich nicht unbedingt auf Krimis.
Hm. Ja, aber es gibt ja so eine richtige Fanbasis und die darüber auch diskutieren auf Twitter, Facebook und sonst wo.
Ja, und sie diskutierten ja ohne Ende darüber, wie der mit Til Schweiger war, ne?
Der ist schon gelaufen?
Ja.
Ja, irgendwie meinten neulich einige so, sie müssten ja mal gucken, was da lief. Ich kriegte das irgendwie so am Rand mit, dass er irgendwann lief. Wann kann ich dir nicht mehr erzählen, weil Gedächtnisschwund und so.
Naja, wird ja bestimmt auch im dritten Programm dann wieder alles wieder wiederholt. Muss ich mal gucken. Aber eigentlich interessiert mich das gar nicht, aber irgendwie denke ich so, oh, Til Schweiger, Tatortkommissar, vielleicht mal so ein paar Minuten anschauen. Ich habe ja in meinem Urlaub, weil nichts anderes da war, so einen älteren Tatort, also nicht alt, aber keine Ahnung, ich schätze mal so 10 Jahre oder so, geguckt, eine Wiederholung. Und das war so schlecht, ich habe mich so aufgeregt. Da waren so komische Schnitte drin und Handlungen, wo ich gedacht habe, das geht nicht, das kann man nicht machen. Dann haben sie komisch geschnitten. Jetzt weiß ich nicht, ob das für Deutschland normal ist. Ich nur die, so die amerikanischen Serien und Filme und so gewöhnt bin. Aber da waren so völlig sinnfrei. Einfach komische Handlungen gezeigt, zack, harter Schnitt, irgendwas anderes gezeigt.
Das ist Retro. Das ist hip.
Frag dich so dann, warum?
Tja.
Ich habe Stahlnetz mal früher geguckt. Und konnte nicht schlafen. Da war ich mit meinen Großeltern, also da war ich noch klein, in ihrem Ferienhaus und dann lief Stahlnetz abend Und dann haben die gesagt, darfst du nicht gucken. Dann habe ich doch hinter der Tür und so hervorgelugt und dann haben sie gesagt, da kannst du nicht schlafen. Dann habe ich gedacht, ha, natürlich kann ich das. Ich konnte es nicht.
Weißt du, woran mich das erinnert? So ein Kika-Krimi mit irgendeinem Mann mit Skelettmaske, den meine Schwester heimlich mitgeguckt hat und sie hat noch jahrelang Albträume davon gehabt. Ja. Und Stahlnetz, was ist das bitte?
Stahlnetz war Anfang der 60er Jahre sowas wie Tatort.
Noch mit Anfang der 60er, als du jung warst? Spritti, ja. Da hast du uns aber was verheimlicht, ne?
Ja. Nein, das war natürlich eine Wiederholung dann.
Oh, ja, das sagen sie alle. Und dann sind sie plötzlich Opa geworden. Dann sehen sie, wir in 21.
Ja. Also war sowas eine Art wie Tatort, war so eine Vorgängerproduktion. In den 60er Jahren. In Schwarz-Weiß. Es war noch so eine Zeit, da hatten Fernseher noch keine Farbe. Ja.
Du erinnerst dich an Sachen.
Ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher, als ich klein war. Mit Zimmerantenne.
Okay.
Habe ich ARD, ZDF und Hessischen Rundfunk bekommen, mit etwas Glück, also mit viel Schnee. Und da musste ich immer die Antenne so hin und her drehen. Eigentlich war das cool. Und die Bedienungen waren auch so Drehknöpfe da dran. Keine Ahnung mehr, wo ich den her hatte. Aber den habe ich mal bekommen. War eigentlich super.
Bist du Einzelkind, dass du einen Fernseher hattest?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das damit zu tun hat, aber ich vermute mal, das war ein Alter von meinem Opa von irgendwo oder so.
Na, dieses verwöhntes Einzelkind. Nee, ich habe nie einen Fernseher.
Das war ein gebrauchter Reste-Fernseher, also mir wurde jetzt kein Fernseher gekauft.
Darum geht es hier gar nicht.
Mal abgesehen davon, ich habe eh nie viel Fernsehen geguckt früher, weil wir eh nur 3 Programme hatten.
Ja. Am meisten Spaß hat doch eh das Signalsuchen gemacht, gib's zu.
Ja, klar. Und dann die Antenne in die richtige Richtung gehalten, damit das Signal auch da bleibt. Und dann hast du dich wieder wegbewegt, da war das Signal wieder weg.
Das ist ein bisschen wie das Radio bei uns in der Küche. Ja. Wenn man an bestimmten Punkten steht, ist der Empfang gestört. Und irgendwelche Gäste, die dann rumlaufen, geh mal ein Stück woanders hin, du störst den Empfang. Oder rück mal näher an den Tisch ran, du störst den Empfang. Ja. So. Erinnert sich eigentlich noch jemand an diesen Papst?
Ja.
Warum sollte man sich an den Papst erinnern? Ist der wichtig?
Ist ja jetzt Wahnsinn, was da alles für Leute angetanzt sind, als er eingeführt wurde. Ne? Auch hier dieser Mugabe aus Simbabwe kommt er, ne? Ja.
Irgendwie so.
Das ist so etwas, naja, merkwürdige Staatsführer und so. Alle da angetanzt.
Bin ich eigentlich der Einzige, der bei dem Wort Amtseinführung komische Gedanken hat?
Ja.
Gut.
Kommt halt drauf an, was du dir sonst so einführst, aber ich finde das jetzt nicht so ungewöhnlich.
Also, bis ihr damit angefangen habt, habe ich mir nicht solche Gedanken gemacht.
Ich auch nicht. Es wäre erst jetzt gekommen, als du das gesagt hast.
Und wieder mindestens 2 Leben versaut.
Warum ist Knut die ganze Zeit so still? Er macht sich solche Gedanken. Okay, da bin ich auch ruhig.
Da habe ich mich währenddessen so gefragt, warum nennen wir den eigentlich Franziskus? Franziskus ist doch die lateinische Version. Könnten wir den nicht einfach nur Franz nennen? Wir haben ja Benedikt auch Benedikt genannt, nicht Benediktus.
Jo.
In den Medien. Ja, hier. Papst Franz. Im Interview mit Kaiser Franz.
Ja, daran dachte ich ja auch. Stoßen an auf ein Weißbier. Nee, kommt ja nicht aus Bayern.
Nee.
Weiß ich nicht. Ich frage mich auch mit C oder mit K. Ich habe es in beiden Varianten gelesen. Und schreibt man das unterschiedlich in verschiedenen Sprachen? Der Name bleibt aber gleich. Theoretisch, ne?
Ich glaube, das ist wieder dieses aus dem Lateinischen übersetzen und jeder übersetzt es anders.
Ja, aber der hat sich ja auch nach Franz von Assisi benannt, angeblich. Ich glaube eher nach Franz Beckenbauer, aber gut. Und wir sagen ja auch Franz von Assisi und nicht Franziskus von Assisi.
Ich kenne es als Franziskus, ehrlich gesagt. Aus meinem Religionsunterricht.
Ja, du hast aber auch Latein gelernt.
Ja, aber das haben wir nie in Latein besprochen. Was hat der da verloren?
Keine Ahnung, ich hatte nie Latein. Super. Hat vielleicht euer Religionslehrer auch Latein unterrichtet?
Es war eine Sie und Nein. Hm.
Verdammt, du hast meine Theorie kaputt gemacht.
Wenn man bei der Wikipedia nach Franziskus von Assisi sucht, wird man auch zu Franz von Assisi weitergeleitet.
Gut.
Naja. Aber es pendelt sich vielleicht auch noch ein bisschen ein. Einige benennen ihn ja auch noch als Ersten, aber er ist ja gar nicht der Erste. Er ist nur Franziskus.
Franziskus, die Nullnummer. Ja. Entschuldigung. Ja.
Erst der Zweite wird dann der Zweite.
Ja. Die Brille auf dem Couch hat eine Nullnummer, warum sollen Päpste nicht mal eine Nullnummer haben?
Genau. Ist ja auch der Erste seit Ewigkeiten. Ich habe mal gehört, wie lange, aber ich habe schon wieder vergessen, aber seit sehr langer Zeit, dass es wieder einen Papst ohne Ordnungsziffer hinten dran gibt. Ja. Okay, wir haben ja letzte Woche auch genug über den Papst geredet.
Ja, wird sonst so ganz papstig.
Genau. Ich möchte gerne was erklärt haben. Und zwar, was versteht ihr unter ethisch neutralen Waffen? Also ethisch neutral. Ja. Ich war so ein bisschen aufgeschmissen, weil unser Innenminister, ich glaube Innenminister oder Außenminister oder Verteidigungsminister, was weiß ich, Verteidigungsminister, hat Drohnen ethisch neutrale Waffen genannt.
Waffen können nicht ethisch oder überhaupt neutral sein, weil Waffen sind dazu gedacht, jemanden anzugreifen. Und wenn man jemanden angreift, ist man nicht mehr neutral.
Ja. Aber dieses, allein dieses ethisch neutrale, heißt das, dass das, also ich denke mal, das wäre ja eher so, wenn ich jetzt jemanden mit einem Bajonett ersteche, dann ist das ethisch verwerflich, oder? So Mann gegen Mann mit dem Messer in den anderen Körper rein, ist dann ethisch verwerflich. Und das sieht er, weil das so aus der Distanz ist, dann vielleicht als ethisch neutral. Es ist nicht supi, aber es ist auch nicht so schlimm, oder? So meint der das doch.
Wenn ich nicht direkt sehe, wer oder was mich umbringt, dann ist es total schön ethisch, oder was jetzt?
Ja, nein, nein, schön nicht, aber neutral.
Klingt irgendwie ziemlich dämlich.
Ja, das ist dämlich.
Dann steige ich ja auch nicht hinter, aber...
Das ist dämlich. Klingt, der Meinung bin ich ja auch. Und dass es nicht stimmt, bin ich auch der Meinung. Ich habe halt versucht zu verstehen, was er damit meint. Also, dass es moralisch nicht verwerflich ist, auch nicht super, aber es ist halt okay, also neutral.
Vielleicht
kann man machen.
Vielleicht irgendwie Waffen, die nur exakt ihr Ziel treffen und keinen Kollateralschaden verursachen? Ich habe keine Ahnung.
Ja, und dann hast du exakt ein Ziel und hast dann, weiß ich nicht, den falschen. Nur den, aber trotzdem den falschen.
Ja, da kann ja die Waffe nichts für.
Ethik ist ja so das sittliche Verständnis. Dann in der Philosophie. Und wenn das neutral ist, also empfinde ich das so als harmlos. Und mir will nicht in den Kopf, wie man irgendeine Maschine, die dazu bestimmt ist, andere Menschen umzubringen, als ethisch neutral bezeichnen kann. Ich finde das so absurd.
Er hat sich das lange genug schön gedacht. Irgendwann kam er zum Schluss, dass es ernsthaft ethisch neutral ist.
Genauso bescheuert, wie sie den Krieg in Afghanistan alle möglichen Erfindungen gefunden haben, uns nicht Krieg zu nennen. Ich glaube ja, da war hier unser Gelfrisur-Verteidigungsminister der Erste, der dann von Krieg gesprochen hat. Alle anderen hatten ja vorher irgendwas anderes, Konflikt, bewaffneter Konflikt oder sonst was gesprochen, aber niemand hat Krieg gesagt.
War das nicht eigentlich ein Wünschelroutenlauf nach Öl?
War das nicht eher das dann im Irak?
Ich bin immer wieder ruhig.
Der erste Golfkrieg? Ich weiß nicht, hat Afghanistan so viele... Nee, die haben es doch nicht so mit Öl, oder? Die haben doch eher hier die Drogen, Opium, Mohn.
Ja, okay, dann ist jetzt halt Öl.
Wisst ihr was? Wir warten mal einfach noch so 20, 30 Jahre und fragen unsere Kinder, wie sie das in ihrer Schule lernen, ne? Ja.
Ich finde halt, also jetzt mal davon ab, dass ich andere Menschen umbringen eh verwerflich finde, aber noch so diese Sache von einer Person gegen die andere im Angesicht kann ich irgendwo noch nachvollziehen, die aufeinander zurennen und sich umbringen wollen. Okay, aber wie man so Drohnen, die aus der Luft und Tausende von Kilometern entfernt gesteuert irgendwo hingeflogen werden und dann aus dem Nichts jemand umbringen, wie man sowas nicht auch verwerflich finden kann, ich kapiere es nicht.
Tja.
Naja.
So.
Das war unsere kleine Moralphilosophiestunde. Ja.
Wo kommen denn die Drohnen her? In Deutschland hergestellt?
Made in Germany, made for Haltbarkeit, made for Freude.
Wait, Moment. Bewaffnete Drohnen für die Freude?
Ja, klar.
Ich muss weg.
Bewaffnete Drohnen, die ethisch korrekte Waffe. Nein, die ethisch neutrale Waffe. Made in Germany, made for Haltbarkeit, made for Freude. Kaufen Sie jetzt ein Modell und sparen Sie beim Kauf von 20% des Preises. Jetzt zuschlagen. Der Hot-Button läuft. Oder blinkt. Oder so. Ich kenne diese Hot-Button-Sachen nicht gut genug.
Um das kurz ernsthaft zu beantworten, die Drohnen sind ja, glaube ich, noch von Amis. Weil auf dieses ethisch neutrale Waffen bin ich gestoßen, weil in der Diskussion ist, dass Deutschland sich jetzt auch welche anschaffen will. Also haben die Deutschen noch keine eigenen. Sondern bestellen so Luftangriffe dann von den Amis oder so.
Warte mal, ein Gedanke noch zum ethisch neutral. Vielleicht ist der Punkt auch, es ist nicht dieses, ein Weißer hat einen Schwarzen umgebracht, sondern eine Drohne hat einen Schwarzen umgebracht. Das ist nicht rassistisch, so. Sowas. Aber dann hat es wahrscheinlich irgendwo einen weißen Konstrukteur gegeben oder einen in der Steuerzentrale und schon ist alles wieder doch nicht mehr ethisch neutral.
Die political correcte Methode.
Ouch. Ja.
Diesen anderen Spruch, den habe ich. Also ich habe mir einen Brotkasten gekauft. Das tut eigentlich nichts zur Sache. Aber als ich ihn ausgepackt habe, stand ernsthaft auf dem Karton draufgedruckt auf der Seite Bread Boy. Also so heißt das Ding. Made in Germany, made for Haltbarkeit, made for Freude.
Ja.
Ich habe mich ein paar Minuten nicht eingekriegt vor Lachen.
Verstehe.
Auf allen anderen Sprachen, also stand auch noch auf Englisch, auf Französisch und Italienisch oder so drauf, war das komplett immer in Englisch. So made for fun und made in Germany und made, jetzt weiß ich gerade nicht, was Haltbarkeit auf Englisch heißt. Aber das stand bei jedem im Englisch. Nur im Deutschen wurde hinter dem Made das dann nochmal übersetzt. So.
Tja.
Made Freude, for Freude. Freude mit einem Brotkasten.
Ja, das kommt noch dazu, dass das gut ist.
Du musst dich jedes Mal wie ein kleines Kind freuen, wenn du ihn aufmachst, dein Brot reinlegst, ihn zumachst, ihn wieder aufmachst, um zu sehen, oh mein Gott, mein Brot ist immer noch darin, es rausnimmst, dir eine Scheibe abschneidest und es liebevoll und zärtlich streichelnd zurück in sein Bettchen legst und zudeckst.
Ja.
Ist doch schön. Da kannst du dein Brot bemuttern.
Und jetzt wissen wir, von was für Menschen dieser Werbetext geschrieben wurde.
Boah.
Und wenn ich es dann in ein paar Jahrzehnten an meine Enkel vermache, kann ich sagen, guck, der hält schon so lange. Der war einfach made for Haltbarkeit.
We were made for Haltbarkeit. Oh Mann, klingt absolut bescheuert. Made for Haltbarkeit, das erinnert mich an ein Kickstarter-Projekt, ganz kurz, das ich kürzlich unterstützt habe. Ich hatte vorher noch nichts mit Kickstarter am Hut, ein bisschen was von gehört. Knut, fass mal kurz zusammen, was das ist und warum und überhaupt.
Kickstarter oder ein Projekt?
Kickstarter.
Kickstarter ist eine Plattform von, ich glaube, Amis gegründet, wo Menschen Projekte finanzieren lassen können, also Crowdfunding. Oder mit anderen Worten, hey, ich habe eine ganz geile Idee, aber keine Kohle, sie umzusetzen. Ich mache dafür ein tolles Video, einen tollen Text, stelle das Ganze bei Kickstarter ein. Und vielleicht haben so diverse Leute Lust, mir dafür Geld zu geben, dass sie hinterher das Produkt nutzen dürfen. Und ich erreiche meine Finanzierungsschwelle, kriege die Kohle und kann mein Projekt dann umsetzen.
Genau. Und das Projekt, das ich nach einem Hin- und Herdenken und Knauserigkeit und dann doch nicht unterstützt habe, ist der 10-Year-Hoodie. Das ist ein, ja, ein Sweatshirt, eine Strickjacke mit Reißverschluss vorne. Nennt man das dann Political Correct und so? Ja, keine Ahnung. Ja. Strickjacke. Nur nicht gestrickt, sondern Stoff. Alles klar.
Eine Hoodiejacke.
Ja, das klingt genau so nach Gangster. Sowas habe ich nicht. Ohne komisches Gangstermuster. Die halt nicht billig genäht ist, sondern wirklich handgenäht und mit doppelten Naht und hin und her und nicht den billigen China-Reißverschluss, sondern einem guten aus Messing und Lederzäppchen. Und ja, solche Nähte, die dafür angelegt sind, belastet zu werden. Alles handgebaut in Amerika und die Baumwolle gezüchtet in Amerika und nicht von kleinen Kindern in Bangladesch gepflückt. Und es geht darum, es alles qualitativ hochwertiger zu machen, so wie früher, statt wie die Sachen von heute, dieses Shirt für 9,95, was nach einem Jahr für die Tonne bereit ist.
Ja, ja. Und super, das ist aber da haben sich die Kinder doch so viel Mühe gegeben. Und du schmeißt einfach in die Tonne nach einem Jahr.
Nein, meistens wird es noch ein Putzlappen für ein weiteres Jahr, aber dann.
Ja, aber komm, das ist doch beabsichtigt. Das haben die Grünen doch jetzt endlich nachgewiesen. Dass es geplante Obsoleszenz ernsthaft gibt. So, keine Ahnung, wie sie das getan haben, aber ich kriegte vorhin im Radio mit, die Grünen haben jetzt mit einer tollen neuen Studie nachgewiesen, dass es geplante Obsoleszenz gibt.
Ja, ich habe auch nur die Headline gelesen. Also, aber ich meine, das hat man doch schon immer gewusst, dass die Sachen gebaut werden, damit sie schneller kaputt gehen.
Ja. Aber früher in deiner Kindheit bestimmt noch nicht.
Nein, natürlich nicht.
Meine früher Eltern, in deiner Kindheit haben sie noch Mörtel von den Steinen gekloppt.
Und zum Beispiel meine Eltern haben noch einen Kühlschrank, den sie von den Eltern meiner Mutter, also von meinen Großeltern, die ja nicht geerbt haben, aber damals bekommen haben. Der ist schon keine Ahnung wie alt. Natürlich umwelttechnisch bestimmt furchtbar, aber der kühlt wie Sau. Besser als die heutigen Dinger. Der steht immer noch bei denen im Keller. Wird als Zweitkühlschrank benutzt.
Weißt du, wonach das
läuft und läuft?
Weißt du, wonach das klingt? Sie wohnen am Gletscher. Es ist schon uralter, das Teil, aber das kühlt wie Sau, ne?
Ja, gut, da kommen jetzt nicht noch die Leute wie früher. Ich weiß ja noch, in meiner Kindheit sind ja noch im Winter, ne, die Leute rumgegangen mit den Eisplatten.
Ah, okay.
Da hast du dann die Eisplatten bekommen an, zum Kühlen.
Scheiße, bist du alt, Spritti.
Ja, so war das.
Ja. Und dieses Hoodie ist für 10 Jahre quasi von denen abgesichert. Und wenn ich das dann irgendwie zerreiße, dann kann ich da einschicken und die machen das für umsonst wieder ganz und so. Und wenn das echt ewig hält, finde ich das super. Vor allem, das spart mir weiteres Shoppen. Dann habe ich das Teil und kann es die nächsten Jahrzehnte nutzen. Nur nicht fetter werden.
Einziger nicht garantieabgesicherter Fall zugenommen. Verdammt!
Und was mache ich jetzt die nächsten 100 Jahre mit dem Teil? Ja.
Ich habe schon gedacht, als du Kickstarter angesprochen hast, du hättest ein anderes Projekt unterstützt. Das hat mich ja wirklich überrascht, was auch jetzt so die letzten Tage in den Medien war.
Welches denn?
Ein Veronica Mars Kinofilm.
Okay, ich habe gesehen, dass sie irgendeinen Kinofilm über Kickstarter finanzieren, habe den Artikel gleich weiter geskippt und ja.
Sehr cool. Veronica Mars, falls das jemand nichts sagt, ist eine verdammt coole Serie gewesen über 3 Staffeln mit Kristen Bell in der Hauptrolle, die eine jugendliche Detektivin spielt. Und die Serie ist wirklich verdammt cool mit guten Darstellern und sehr gut gewesen, wurde dann nach 3 Staffeln abgesetzt. Und Kristen Bell hat dann zusammen mit dem Produzenten Also der Produzent oder Schreiber Rob Thomas wollte damals noch einen Film machen, um die Serie abzuschließen, weil die eine riesengroße Fanbasis hat, auch heute noch. Und viele damals protestiert haben und noch einen Abschluss haben wollten und es ist so ein bisschen mit dem offenen Ende zu Ende gegangen. Und dann haben sie sich irgendwann beschlossen, wenn sich niemand unterstützen will, dann versuchen wir das über Kickstarter. Und haben das im März gestartet, also diesen Jahres. Und sind innerhalb von 10 Stunden haben sie 2 Millionen, die sie als Ziel hatten, zusammenbekommen. Und ja.
Aber sprich, die...
Im Moment sind es 3,6 Millionen und nächstes Jahr soll der rauskommen.
Du meintest ja, du dachtest, ich hätte den unterstützt. Ehrlich, ich und Film, ich kenne auch nicht mal die Serie.
Deswegen war ich so überrascht, aber weil du gesagt hast, so mit Kickstarter, und da habe ich gedacht, hey, das war ja gerade erst Nachrichten. Hast du da echt da Geld investiert? Apfelkern, Serie, Kinofilm?
Keine Sorge, alles okay.
Ein bisschen beruhigt war ich dann schon, als du mit deinem Gangster-Hoodie da um die Ecke kamst.
Hey, nix Gangster-Hoodie.
Ja,
das ist eine Strickjacke mit Kapuze. Komm, sieht aus wie eine Strickjacke.
Ohne Strick.
Ja, ohne Strick.
So ohne Jacke, Strick. Mit Hoodie.
Aber ich und mag, Kapuze. Ich mag ja Strickjacken mit ohne Strick.
Und ohne Jacke. Und mit Hoodie.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde hier nicht ernst genommen.
Ich kann gar nicht verstehen, warum.
Doch, natürlich wirst du ernst genommen.
Ja, du Spritti, nur weil du alt bist, musst du dir jetzt nicht einbilden, du wärst voll weise. Du bist bald so alt, das kratzt dann senil. Ja, nein.
Du bist ja fast so alt wie Jack Harkness.
Na, da arbeitet er noch dran.
Ich bemühe mich.
Ja, aber fast.
Gib ihm noch ein paar hundert Jahre.
Ach, so lange braucht er nicht.
Ja, ihr habt die Serie jetzt geguckt, ne? Die, ich glaube, Markus. Markus, wenn du das hörst, eigentlich wolltest du hier sein.
Du, böse.
der hat sie ja, glaube ich, vorgestellt oder empfohlen oder sowas. Ne?
Ja, hat er.
Und?
Ja, die ersten beiden Staffeln fand ich echt gut. Schnaffte. Die dritte Staffel, dieses irgendwie Kinder der
Erde.
Kinder der Erde Zeugs, fand ich irgendwie völlige Grütze.
Vor allem diese Monster, die sie da hatten. Diese nach Zahlen benutzten Monster, die 4, 5, 6 oder so. Die waren irgendwie echt dämlich.
Ja, aber hey, sie haben die Kinder als Drogen benutzt. Das ist doch schon wieder voll...
Spoiler.
Ich bin heute übrigens der alles spoilert.
Ich finde, man kann es zusammenfassen, was in England spielt oder mit England zu tun hat, ist mindestens okay. Und sobald die Amis involviert waren, wird's schlecht.
Aber Jack ist doch ein Army. Aber ja.
Ja, also ich meine jetzt mit, das ist ja ursprünglich auf BBC gelaufen und war dann später eine Co-Produktion mit irgendeinem US-Sender oder sowas. Ich fand, das war dann, die vierte Staffel war dann wirklich, naja, hätte man sich auch sparen können.
Also ich bin ja nur bis zur dritten gekommen. Scharf auf die vierte. Wie geht's dir, Knut?
Ich würde reingucken, aber irgendwie...
Also man kann sie gucken, aber ich finde sie, der Charme gerade von den ersten beiden Staffeln ist da absolut weg.
Ja, es war einfach nur noch, ja, wir gucken es, weil es auf Lauffilm verfügbar ist.
Ja.
Irgendwas lief neulich auf Sky, irgendein Sender auf Sky an Torchwood. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie es hieß. Es war aber irgendwie auch so ein zusammenhängendes Gedöns über diverse Folgen, dass sie dann da irgendwie...
Miracle Day.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Das ist also so heißt die vierte Staffel.
Ah, das war die vierte? Das fand ich gar nicht mal so schlecht, die paar Dinge, die ich davon gesehen habe.
Also, wenn das war.
Ja, ich meine, das hieß so. Habe ich bei einem Bekannten gesehen, ich habe keinen Sky. Der hat sich dann wirklich irgendwie die Nacht um die Ohren geschlagen und hat die ganzen X-Folgen am Stück geguckt und das jeden Tag und ja.
Alles irre hier. Für einen Film.
Ja, früher mal mit 24 gemacht. Also 24 so geguckt, wie es auch spielt. Also 24 Stunden lang.
Du bist doch irre.
Okay.
Ja, das war so nach einer Staffel schon etwas geschafft.
Du bist doch irre.
Ich hab's ja auch nicht allein gemacht, denn das wäre ein bisschen langweilig gewesen.
Du bist doch irre.
Die Folgen, die gehen ja auch ein bisschen kürzer, hat man immer noch kurze Pause zum Austreten oder sonst irgendwas machen und dann kommt die nächste Folge. Nach 24 Stunden bist du mit der Staffel 24 durch.
Okay, darf ich mal eine Frage stellen? Warum macht man sowas?
Ja, um das. Die Serie hat ja den Reiz, dass das in Echtzeit gedreht ist. Also, dass die innerhalb von einem Tag spielt. Mhm. Und dann haben wir uns halt gedacht, dann kann man sie auch innerhalb von einem Tag gucken.
Ja.
In Echtzeit. So.
Okay, ich kenne die Serie nicht, deshalb frage ich.
Also. Ja, also sie heißt 24, weil eine Staffel immer ein Tag ist, 24 Stunden. Und du siehst da ständig die Zeit eingeblendet und es spielt halt in Echtzeit. Das war damals die große Besonderheit.
Cool. Ja. Gut, dass ich dir die Frage im Podcast stellen konnte. Via Formspring hätte das nicht mehr geklappt.
Ja. Ich habe den Dienst schon fast wieder vergessen, dass es den überhaupt gab.
Also ich hab da scheinbar noch einen Account, sagt mein Passwortmanager.
Ich habe meinen gekündigt vor einer Weile, als ich ziemlich viele alte Leichen entsorgt habe.
Ich hatte da nie einen Account. Ich habe zwar oft gelesen auf irgendwelchen Blogs, hey, ihr findet mich jetzt auch auf Formspring. Fragt mich doch irgendwas. Warum heißt denn deine Katze Bunny? Oh, super.
Magst du Bratwurst?
Wenn du dich auf dem Bürostuhl drehst, lieber nach links oder nach rechts? Wie oft schneidest du deine Haarspitzen? Ja, das war dann alles immer so, muss ich nicht lesen. Was soll ich dem jetzt bitte fragen? Das war dann der Gedanke, ich stelle die Frage, warum bist du eigentlich bei Foursquare? Warum mache ich mal Foursquare? Also ich bin näher als Formspring. Warum bist du eigentlich auf Formspring und lässt dir von irgendwelchen random Idiots Fragen stellen? Na, ihr beiden?
Ja, ich weiß nicht, es kam ja auf, das hing ja auch mit Twitter zusammen. Es wurde ja dann viel über Twitter promotet und dann, ich weiß noch, war das mal so kurz der geile Hype und jeder hat dann so einen Account gehabt und alle haben sich gegenseitig Fragen gestellt. Und ich habe 2-3 beantwortet und dann ging es mir schon tierisch auf den Sack.
Welche Fragen hast du denn beantwortet?
3.
Wie lauteten sie und nicht wie viele falsche Antworten?
Ach so, doch, weiß ich nicht mehr.
Fragezeichen, 2 Fragezeichen und 3 Fragezeichen.
Gleich 42.
Weile her. Andere haben das ja auch dann extrem genutzt und haben da richtige lange Antworten drauf geschrieben, aber mir ging das dann halt auf die Nerven, auch wenn man das mit Twitter verbunden hat und dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die Statusmeldung dann hieß, ich habe eine Frage auf Formspring beantwortet, hier ist der Link, bla bla bla. Boah, das hat genervt in der Timeline dann für eine Weile. Und dann habe ich aber auch das Gefühl gehabt, dass das relativ auch schnell auch wieder abgeflacht.
Naja, dafür gibt es ja glücklicherweise Filter.
Ja.
Ja, meine Filterliste ist so lang. Es wundert mich, dass überhaupt noch irgendwas durchkommt.
Ja.
Ja, kenne ich.
Also vom Tatort würde ich zum Beispiel nichts mitkriegen.
Ich auch nicht.
Der ist definitiv geblockt.
Ja, auch nicht von Dschungelcamp, DSDS und sonstigen Kram, so Reality-Programm.
Nee, im Grunde eigentlich alles, was im Fernsehen vorkommt.
Wie, ihr guckt nicht Germany's Next Topmodel?
Ja, das ist doch was anderes.
Falscher Film?
Nicht Film, eher Serie.
Nee, ich gerade so. Warum sollte ich sowas gucken? Habe ich zu viel Zeit oder was?
Ja, bei den ganzen Serien und Filmen, die du kennst.
Ich hatte ja, zu aber viel ich Zeit.
Ich denke mir manchmal, es stimmt, ich gucke verhältnismäßig Filme oder Serien, aber das ist meistens zumindest gute Unterhaltung, weißt du, das ist so ein bisschen, ja, nicht immer anspruchsvoller, aber es ist irgendwie so, erzählt eine schöne Geschichte und wenn ich dann sehe bei Facebook oder Twitter, wie sich Leute über irgend so Drecksfernsehen auf RTL 2 oder so aufregen oder darüber schreiben, dann frage ich mich ernsthaft, warum schaut ihr so einen Mist, wenn es so geile Serien und Filme da draußen gibt?
Abspannen, nicht nachdenken.
Ja, aber dafür gibt es auch Serien.
Genau, bitte legen Sie Ihr Hirn auf den Couchtisch vor sich und gucken Sie diese Serie.
Bitte legen Sie Ihr Hirn links in die Box und genießen Sie den Film. Wir wünschen gedankenfreien Aufenthalt. Cookie Dent.
Nein. Ihr kommt aus dem Norden, ihr kennt das nicht, ne? Ich glaube, beim Bayerischen Rundfunk ist oder war das mal der Ton vor, bevor die Verkehrsmeldung kam. Kam dann immer. Und dann konntest du dann mitsingen. Schon wieder 1000 Tote.
Ich mag Bananenbrote. Nee, mag ich gar nicht. Genau, Bananen. Na super.
Oh Mann.
Tja.
Also Torchwood, aber so die ersten beiden Staffeln, die sind noch echt.
Ja, gut, kann man gut, ne? Gucken. Ja. Bin ich eingeschlafen wahrscheinlich, aber es hat jetzt nichts mit der Serie zu tun.
Mehrfach.
Hat auch so ein bisschen halt den britischen Charme, also von so britischen Serien.
Ja.
Ich kann es nicht genau beschreiben, aber so britische Serien fühlen sich manchmal so anders an als die Ami-Serien.
Ja.
Und das ist manchmal auch ganz schön.
Großer Unterschied, sie fressen nicht Aspirin aus riesigen Büchsen. Ja. Oder was war es, The Shield? Gerade Shane wurde zusammengeschlagen und hatte da so ein riesiges Röhrchen mit Oxycodon und ich dachte, okay, das wird hier im Giftschrank gelagert und er hat da so ein riesiges Röhrchen von. Schon klar.
Ja. Aber ich glaube, in anderen Ländern ist das eh so ein bisschen, weiß ich nicht, in Holland oder so kannst du auch so ein paar Medikamente im Supermarkt kaufen, die du bei uns halt nur auf Rezept oder so bekommst. Oder nur in der Apotheke.
Ja, wie war das? Die Ibu 600 sind hier verschreibungspflichtig. Die 800 rückt der Arzt nur noch raus, wenn er vorher darüber informiert hat, dass du sie ja bloß vorsichtig nehmen sollst. In anderen Ländern gehst du in den Supermarkt, greifst ins Regal und hast die 600 in der Hand.
Ja, in der 500-Stück-Packung, ne?
Wahrscheinlich. Achtung, um sich umzubringen, nehmen Sie bitte folgenden 3 Packungen auf mal.
Genau, steht hinten LD50.
Ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ich glaube, wir haben eine ziemlich starke Apothekenlobby hier in Deutschland. Deswegen damals, glaube ich, auch als Doc Morris hier so aufkam, da der heftigen Gegenwind gab.
Ach, wenn ich mich hier so umgucke, kann das gar nicht sein. Wie viele Apotheken haben wir hier im Kaff?
5, 6, 7?
Zu viele.
Entgegen unendlich.
Ja. Das stimmt. Naja.
Ja. Wenn man.
Form Spring. Auch abgehakt.
Dinge, die man selten abhakt. Seine Lesezeichen.
Ja. Warum soll man die auch abhaken?
Ja, du hast sie eh digital.
Aber
abhaken meinte ich jetzt eher so im Sinne nochmal anschauen. Tust du das? Wenn du dir Lesezeichen setzt, Frage A, machst du das überhaupt? Siehst du sie dir dann, Frage B, überhaupt noch jemals wieder an?
Okay, also meine Lesezeichenleiste sagt mir, ich habe Lesezeichen.
Okay, Frage A, ja. Was nur mit B?
Die Hälfte der URLs kenne ich auswendig. Und nutze die Lesezeichen daher nicht.
Ja. Mir geht's ähnlich. Ich bin ja jetzt von Firefox zu Google Chrome gewechselt und jetzt wieder zurück zu Firefox. und habe dann auch mal gedacht, ich synchronisiere halt mal meine Lesezeichen zwischen den beiden Dingern. Und dann hat mir mein Synchronisationsprogramm gesagt, oh, du hast aber viele Lesezeichen. Dann habe ich gedacht, ich räume die mal auf. Und dann habe ich echt gemerkt, was ich mir alles für einen Scheiß in Lesezeichen abgelegt habe. Und gedacht habe, das brauche ich irgendwann oder das muss ich irgendwann in Ruhe mal lesen oder so. Und nie gemacht und nicht gebraucht. Die habe ich alle gelöscht. Ich habe jetzt noch so ein paar Sachen, die ich häufiger mal brauche und wo ich die Adresse nicht immer auswendig weiß. Oder halt so verschiedene Zugangsseiten zu Blogs oder sonst sowas, also zu Administrationsseiten. Die habe ich mir in die Lesezeichenleiste gelegt, also keine Ahnung, das was bei Firefox unter der Adressleiste ist, kann man sich bei Chrome ja auch hinmachen. Und so richtig Lesezeichen lege ich gar nicht mehr ab. Und Dinge, die ich noch lesen will, versuche ich in Pocket zu speichern, was früher mal Read It Later hieß. Aber bis jetzt habe ich ja auch noch nichts gelesen, was ich mir da abgelegt habe. Denke ich mir immer, naja gut, ich habe die App auch auf dem iPad und auf dem Handy. Wenn ich irgendwann mal Ruhe habe und irgendwo rumsitze oder sonst sowas, dann arbeite ich das mal so ein bisschen ab, aber ich komme nicht so dazu.
Okay, das ist aber so typisch. Haben, Schrägstrich, abspeichern, kann ich alles später noch tun, nie wieder ansehen.
Ja.
Also ich speichere nicht alles ab, sondern hauptsächlich Rezepte. Wo ich mir denke, boah, ja cool, kann ich mal kochen, kann ich mal backen. Und das gucke ich aber regelmäßig durch, wenn ich nach irgendwie Anregungen suche. Koche dann einen Großteil nach und was scheiße war, fliegt raus. Und gute Dinge kriegen eine Bewertung, dann probiere ich es zweimal. Dann wird es in mein Real-Life-Kochbuch übertragen, wenn es gut war. Aber ich mache halt hauptsächlich Lesezeichen mit Rezepten. Ansonsten mal, das könnte ein nettes Café sein oder... Okay, alles andere kommt irgendwie sortiert wo rein. Amazon-Lesezeichen kommen auf die Wunschliste. Brauche ich keine direkten Lesezeichen? Lesezeichen für irgendwelche Administrationspanels brauche ich darin auch nicht, weil ich die im Passwortmanager mit dazu gleich habe als URL. Ja. Und ich packe die gar nicht alle oben rein, sondern in einem Lesezeichen-Manager, wenn man das wahrscheinlich so nennt. Ich nutze Delicious. Sagt es dir irgendwas, Spritti?
Ich habe gedacht, den gäbe es überhaupt nicht mehr.
Ja, den gibt es manchmal und manchmal weniger, ne?
Ich habe früher, als ich noch regelmäßiger in meinem Blog geschrieben habe, halt immer auch so interessante Links, wo ich gedacht habe, die habe ich in Delicious gespeichert mit irgendeinem kurzen Kommentar und regelmäßig so einmal in der Woche über ein Plugin konnte ich die dann automatisch im Blog als Eintrag veröffentlichen. Und da habe ich das immer genutzt. Und irgendwann habe ich dann mal eine Meldung gelesen, dass Delicious dicht gemacht wird. Und, aber da ich ja nicht mehr so oft im Blog geschrieben habe, habe ich mir gedacht, naja, ist ja nicht tragisch. Und deswegen war ich jetzt überrascht, als du das vorhin erwähnt hast, dass es die überhaupt noch gibt.
Ja, die waren ja irgendwie, waren die ursprünglich Yahoo oder waren die ursprünglich einzeln, sind dann irgendwie zu Yahoo gekommen, sind jetzt wieder einzeln. Ich glaube, sie sind als Teil von Yahoo gestartet und sind dann irgendwie dicht gemacht worden und diejenigen, die es dann damals gestartet haben, betreiben es jetzt wieder weiter und ach, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht mehr Bestandteil von Yahoo. Yahoo, ich mag mich Yahoo nicht. Auf jeden Fall, es gibt's wieder, es gibt's noch, wie auch immer. Ich habe da seit Ewigkeiten meinen Account. Sie haben jetzt gerade erst wieder neu designt, also ne, ich glaube, die existieren noch und vielleicht auch noch ein bisschen.
Hm. Ich glaube mal so.
Achso, sorry. Ich mag das eigentlich ganz gern, dass man die, also jetzt haben meine Rezepte gesprochen, die Seiten taggen kann unter sagen wir mal, Hauptgerichte und Gebäck und dann kann ich gleich ein bisschen grob sortieren, statt da ewig rumzusuchen in meinem Lesezeichenhaufen. Vorher hatte ich das, ich glaube, unter Favoriten oder irgendwo habe ich es abgespeichert, unter Lesezeichen, da war kein Durchsehen mehr. Das ist jetzt besser, vor allem du hast Vorschaubildchen.
Ja, diesen Lesezeichenordner, den habe ich bei mir auch komplett dicht geleert, alles rausgeschmissen. Ja. Da war nur unnützes Zeug noch drin. Ich habe die wichtigen Sachen in so kleinen Ordnern in der Lesezeichenleiste und das war's. Mr. Wong, gibt es Mr. Wong eigentlich noch? Ich weiß, als Delicious damals aufkam, gab es auch noch Mr. Wong.
Ich glaube, Mr. Wong ist geblieben.
Was ist Mr. Wong? Also ich habe es öfter gelesen. Suchmaschine?
Nee, eine Alternative zu Delicious. Aha. Ich könnte sogar eine deutsche sein, ich weiß es nicht.
Gemacht von einem Unternehmen in Bremen. Ja. Ich weiß momentan gerade nicht mehr, welches Unternehmen das war. Irgendwie, die hatten auch so einen Websnapper. Ich glaube, Websnapper hieß das Ding. So ein Webseiten-Screenshot-Dienst mit dabei. Der ist inzwischen, soweit ich das weiß, dicht gemacht. Und ja, wohl, nee, ich glaube, Mr. Wong haben sie auch mal irgendwann dicht gemacht. Man muss seinen Kram exportieren.
Ich habe gerade mal geguckt. Mr. Wong.de steht jetzt der neue Mr. Wong. Es gibt viel Neues zu entdecken. Eröffnung der ersten freien Bibliothek digitaler Dokumente. Stöbern in tausenden Dokumenten und Websites. Teilen der eigenen Dokumenten und Favoriten. Jeder Nutzer kann abonniert werden. Stream ähnlich wie Twitter, Fokus auf Empfehlung. Individuell gestaltbare User-Seiten. Also sie scheinen jetzt so ein bisschen weitergegangen sein. Nicht nur Links zu sharen, sondern auch irgendwelche Dokumente oder sonst was.
Gut, sie sind also jetzt Evernote.
Ja. Nein, sie sind der neue Mr. Wong. Okay. Genau. Ne? Tja. Klingt nicht so, als wäre es großartig interessant. Ich werde es nicht so probieren wollen.
War halt vergleichbar zu Delicious. Ich habe damals sicherheitshalber bei beiden was angelegt. Falls einer dicht macht.
Also es hieß, dass Delicious dicht macht, habe ich meine ganzen Daten zu Mr. Wong übertragen. Das weiß ich noch. Und irgendwie macht Delicious dann doch nicht dicht und deswegen habe ich dann Delicious weiter genutzt und Mr. Wong nicht und auch keine Ahnung, ist zu lange her.
Ja. So.
Naja, vielleicht schaue ich mir Delicious mal wieder an.
Das kann man halt auch schön vom Handy aus angucken, unterwegs beim Einkaufen. Was kann ich jetzt eigentlich kochen? Was brauche ich eigentlich für dieses hübsche Curry?
Ja. Ja.
Als Website ist das super praktisch.
Ja. Ich mag generell Webdienste, weil alles, was du lokal installierst, hast du halt lokal. Und das ist dann auch irgendwie das Problem. Weil keine Ahnung, auch wir nutzen im Büro KeePass für Passwörter. Und dann hast du immer diese dämliche KeePass-Datei. Manche Leute kommen auf die Idee, die KeePass-Datei in den Mülleimer zu schmeißen, weil funktioniert ja mit dem Programm. Öffnen das Programm, oh, meine Daten sind weg. Ja, okay.
Gut, ich habe das jetzt so gemacht, also ich mache das per KeePass. Also meine Passwörter, ich habe mir endlich mal überhaupt so eine Datei angelegt. So, keine Ahnung, du schwärmst da ja so öfters mal von, so mit Passwortmanager und sowas zu machen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich beschäftige mich da mal mit. Und habe das halt, die Datei in die Dropbox gepackt und in einen verschlüsselten Ordner. Und kann da halt dann auch von unterwegs drauf zugreifen. Also habe dann auch eine App auf dem Handy zum Entschlüsseln und komme so auch an die Passwörter dran.
Okay, wie kommst du an den verschlüsselten
Box Cryptor?
Das funktioniert auch vom Handy.
Dafür gibt es so eine App auf dem
Handy. Das wäre mir viel zu stressig.
Naja, aber so komme ich halt überall dran. Ich habe die auf Handy, auf iPad, auf dem Rechner, auf dem Netbook. Ja.
So, naja, ich hab von einem Kollegen, also einem Bekannten und mir selber entwickelten Passwortmanager. Der braucht halt dieses ganze, wir tauschen die Datei nicht, sondern der legt die Daten einfach komplett verschlüsselt auf einem Server von Google ab. Google kann damit nichts anfangen, weil es für sie nur Datenmüll. Und wir freuen uns einen Keks, weil die Server sind immer da. Und wir haben unsere Passwörter.
Da hast du schon mal irgendwann was drüber erzählt, glaube ich, ne?
Ja. Kann gut sein.
Dass du es dir selbst machst.
Ja.
Amtseinführung, dann sowas.
Ja.
Oh Mann, oh Mann.
Ich weiß nicht, ich habe so bei Online-Diensten halt immer ab und zu mal so Schiss halt, dass sie dann dicht machen und du dann aufgeschmissen bist. Tja. Dass dann alles weg ist.
Mach's wie Knut, mach's dir selbst, ne?
Ja, aber, ja, klar, aber Knut ist da halt auch der größere Experte. Für mich ist das ja manchmal so ein Buch mit, naja, 3 bis 4 Siegeln.
Ich habe in der Tat auch für zum Beispiel Instagram, für IM, für diverse Dienste auch wirklich Skripte bei mir liegen, die die Daten, die ich da reinschmeiße, wieder gleich wieder rausziehen und nochmal woheanders hinschmeißen. Also schon meine IM-Fotos werden spätestens eine Viertelstunde, nachdem ich sie reingeschmissen habe, dann auch zu Picasa rübergezogen.
Ja.
Tja.
So für den Fall, dass ein Dienst mal wieder die Grätsche macht. In der Hoffnung, halt, dass nicht beide gleichzeitig gehen.
Ja. Ja, ich habe halt auch, was ich in die Dropbox schmeiße, habe ich mir noch einen, so einen anderen Dienst, wo ich es auch noch rein tue. So als Absicherung. Keine Ahnung. Mir ist das alles so unheimlich, aber es hatten wir ja schon mal mit der Wolke. Und dann kann es ja auch mal passieren, dass dann sowas wie Google Reader einfach mal dicht macht oder so.
Stimmt.
Aber zum Glück mit Vorankündigung.
Ja.
Ja, das ist ja wieder das Gute bei Google. Sie sagen wenigstens vorher, wir werden es töten. Stellt euch drauf ein und nicht, du rufst irgendwann den Dienst auf, stellst fest, es ist nur noch eine Seite zu sehen. Tja, wir haben übrigens dicht gemacht. War schön mit euch. Eure Daten haben wir einfach mal gelöscht, weil brauchten wir nicht mehr.
Ja, das ist eine Sauerei. Dann finde ich, man sollte den Leuten zumindest Nachricht geben und kurz Zeit einräumen, damit sie irgendwie das absichern können. Gerade halt Leute, die sich dann drauf verlassen, was vielleicht ein bisschen kurzsichtig ist, aber ich meine, machen wir nichts vor. Es gibt auch die ganzen Spam-Mails und gefakten Postbank- und PayPal-Mails, weil da Leute mit Sicherheit auch drauf reinfallen. Oder Geld nach Nigeria schicken oder Hongkong.
Natürlich ist alleine schon so wieder dieser Punkt, wenn dann Leute zu dir kommen aus dem Bekanntenkreis. Ich habe da so eine Mail gekriegt, die sah komisch aus. Fand ich suspekt. Habe ich nicht angeklickt. Aber irgendwie dachte ich, guck's dann doch mal nach und habe dann doch auf den Link geklickt. Was kann ich da jetzt machen? Und du denkst dir nur noch, wo ist der nächste Tisch? Ich möchte meinen Kopf draufschlagen.
Ja, ja. Du hast... Also...
Ja, apropos, wenn ich das kurz einschieben darf. Ich habe kürzlich eine Mail erhalten und ich war irritiert. Ich möchte es mal kurz vorlesen. Guten Tag, mein Name ist Elena. Ich schreibe Ihnen diesen Brief aus einer kleinen Stadt in Russland. Ich lebe mit meiner kleinen Tochter, aber ohne Mann, weil er unsere Familie verlassen. Als ein Ergebnis der tiefen Krise vor kurzem habe ich meinen Job verloren und kann nicht für die Beheizung von unserer bezahlten Wohnung mehr. Wir haben Winter und Wetter jetzt ist fast minus 20 Grad. Wir brauchen dringend Heizung, da die Temperatur wird kälter jeden Tag und unser Schlafzimmer und wir wissen nicht, was zu tun ist. Der einzige Weg, um zu unserem Haus zu heizen, ist eine portable Holzofen mit dem Einsatzfeuer und das Holz, weil wir Einsparungen von Holz in unserem Schuppen haben. Aber wir können es nicht kaufen in unserem lokalen Markt, weil es zu teuer für uns ist und wir können es sich nicht leisten. Ich fand Ihre E-Mail auf dem deutschen Website. Diese eine deutsche Website da.
Kennst du nicht?
Und beschlossen diesen Brief von unserem Schreiben lokalen Bibliothek. Wenn Sie eine alte tragbaren Ofen aus Gusseisen gefertigt und haben Sie nicht schon, ich bete Sie, spenden uns dies und Lieferung an unsere Adresse. Ich warte Ihre Antwort und gebe sie unsere Adresse bis zur Auslieferung. Elena, ich übersetze diesen Brief mit Google-Übersetzer und ich hoffe, dass sie in englischer Sprache zu beantworten, weil ich das studierte an der Schule. Und da war ich so baff, als diese E-Mail kam, weil ich ohne Scheiß gedacht habe, was wollen die von mir?
Aber sie hat Englisch an der Schule genutzt, benutzt aber Google Translator, um es in Deutsch zu packen. Warum schreibt sie nicht gleich Englisch?
Ja, weil ich es ja vielleicht nicht an der Schule studiert habe.
Aber dann sollst du auf Englisch antworten.
Ja, okay, stimmt auch wieder.
Ja, du kannst ja auch auf Deutsch antworten, dann schmeißt du es wieder in den Google Translator und dann spricht das Ding irgendwas Russisches, was wahrscheinlich keinen Sinn ergibt. Und,
Aber ich habe gedacht, also das ist ja, ne, Spam-Mail, theoretisch. Aber praktisch habe ich gedacht, was jetzt? Soll ich jetzt, wenn ich hier jetzt einen gusseisernen Ofen stehen hätte, dann der antworten, hallo Elena, hier steht er, wo soll ich den Ofen hinschicken? Ne? Also ich meine, da wird nicht um Geld gebettelt, da wird mich nicht auf eine falsche Internetseite gelockt, da steht nicht, hier sind übrigens Bilder von mir, klick mal auf den Link oder sowas. Oder wenn du es noch ein bisschen länger aushalten willst, dann habe ich da auch noch ein paar Pillen in der Hinterhand. Nein, die will einen gusseisernen Ofen.
Und dann kriegst du Fotos von ihr nackt hinterm gusseisernen Ofen.
Ja. Auf jeden Fall habe ich ihr die Mail aufgehoben. Ich bin irritiert. Ich habe kurz überlegt zu antworten, aber dann habe ich gedacht, das ist natürlich Quatsch. Aber mich würde echt interessieren, was derjenige, der diese Mail verfasst hat, sich da erwartet oder wie der dann die Leute da abziehen will.
Tja, Metallpreise, sage ich hier nur. Gusseisern.
Genau. Liebe Elena, habe auch noch ein paar Gullideckel beigelegt. Ja, das ist nebenbei. Wo waren wir? Ach so,
Google wieder ist tot, vom Gullideckel erschlagen.
Aber zumindest mit Vorankündigung.
Ja. Elena hat es gescheit gesagt, bevor sie geworfen hat. Nein, Spritti, ich möchte nur gusseiserne Ofen. Wunk. Ups, Google Reader.
Ja. Google Reader ist natürlich ärgerlich, ne, weil das nutzen ja viele Leute. Die können mir nicht erzählen, dass der Dienst nicht genutzt wird. Aber die können halt kein Geld damit verdienen. Und dann machen sie es halt dicht.
Ich weiß nicht, ob sie damit so wirklich kein Geld verdienen. AdSense-Werbung und Gedöns, da verdienen sie ja gut dran mit. Und viele Feeds haben ja inzwischen Werbung. Okay, und ich einen Adblocker, aber...
Keine Ahnung, ich auch. Vielleicht ist es mir deswegen nicht aufgefallen. Auf jeden Fall war da ja nichts. Und viele Daten können sie halt auch nicht rausziehen, die sie irgendwie weiter nutzen können. Ich glaube nicht, dass sich viele Leute interessieren, wer welchen Feed oder so liest. Naja.
Tja.
Ich sehe halt sonst keinen Grund, warum sie es dicht machen.
Vielleicht wirklich das, was spekuliert wurde, die Integration von allem in Google Plus.
Ja,
Picnic ist ja auch irgendwie in Google Plus gelandet, ne? Also die Bildbearbeitung, da sieht Picnic extrem ähnlich. Ist mir letztens aufgefallen.
Ich weiß nicht. Schau nur alle Jubeljahre in Google Plus mal rein. Ja, aber da habe ich auch Artikel gelesen von Leuten, die dann geschrieben haben, ja, wer heute auch noch sowas nutzt, also wie Google Reader, der ist ja selbst schuld. Sowas macht man heutzutage über Facebook-Listen und Google-Kreise. Nein. Hat
Facebook gesagt.
Ich komme nicht mehr drauf. Ich habe einen Blogartikel gelesen, wo ich habe halt so ein bisschen rumgelesen über Meinungen und was man machen kann und Alternativen gesucht und bin da auch auf so einen gestoßen. Da habe ich mir gedacht, nein, das ist Quatsch. Ich will auf Facebook keine Nachrichtenschlagzeilen die ganze Zeit haben. Keine Ahnung. Ich finde, RSS ist so ein geiles Ding eigentlich. Ja. Also von der Grundidee. Und es ist schade, dass das Leuten richtig bekannt ist, weil das macht schon viel aus von meiner Internetzeit. Also ich ziehe mir da schon einiges an Feeds. Manche überfliege ich nur oder sonst was, aber ich finde es halt tierisch praktisch. Allein schon, dass man halt nicht jede Seite ständig ansurfen muss, um zu gucken, gibt's was Neues. Sondern du kriegst dann, wenn es was Neues gibt, kriegst du das halt geliefert. Und weißt, oh, da gibt's was Neues. Es rentiert sich, da hinzuschauen. Oder ich lese es halt direkt im Reader.
Ja, definitiv. Ich habe es vorher nicht genutzt, Google Reader, ich muss es zugeben, sehr peinlich, sondern Blocklovin, weil ich einfach nichts anderes kannte zu dem Zeitpunkt, als ich mir es angelegt habe. Und es ist jetzt, wo ich Feedly habe und das heißt, es ist total wie Google Reader, es ist so viel besser. Ich muss ja nicht jede blöde Website aufmachen. Okay, zum Kommentieren muss ich sie vielleicht doch aufrufen, aber trotzdem einmal durchwischen und alles lesen, vor allem unterwegs, das ist super.
Ja.
Ich weiß selbst noch nicht, wohin mit meinem Glück, ne?
Und was ich halt am Google Reader gemocht habe, er war halt einfach, simpel. Also da gab es nicht viel Schnickschnack, sondern es war halt einfach nur so zum Überfliegen sehr, sehr praktisch. Sah halt nicht schön aus, aber ich fand das sehr nützlich.
Ja. Wobei ich allerdings sagen muss, Feedly ist von der Benutzeroberfläche jetzt auch nicht so viel komplizierter.
Nein.
Sie haben es etwas besser designt. Das heißt besser, ich mochte das Google Reader Design. Es war halt sehr schlank und funktional. Aber es sieht halt irgendwie in Anführungszeichen besser aus. Und ansonsten, es hat die gleichen Shortcuts wie der Google Reader. Es lässt sich mit ein paar Einstellungen genauso nutzen wie der Google Reader. Oh. Die Frage ist nur, kriegen Sie es so skaliert wie den Google Reader?
Was meinst du damit?
Naja, irgendwie, Sie haben jetzt innerhalb von ein paar Tagen 500.000 neue Nutzer gekriegt und schrieben dann auch erstmal, hey Leute, wir haben eine neue Serverkapazitäten eingekauft, weil wurden dann doch ein wenig knapp. So, wenn jetzt alle dann sagen, hey, Feedly ist ganz toll, dann kriegen sie im nächsten Schwung vielleicht 1 Million neue Nutzer. Dann sagen ihre Server erstmal, Moment, da machen wir nicht mit. So, das heißt, die kaufen immer mehr Serverkapazität ein. Und dann stellt sich auch bei Feedly wieder die Frage, wie zum Teufel finanzieren sie den Kram eigentlich? Ja,
genau. Der Punkt kann bei so Dingern dann halt immer kommen.
Ja klar, wenn ich irgendwie so 1-2 Server stehen habe, dann kann ich die auch noch aus der privaten Tasche bezahlen. Es tut zwar weh, aber ich kann es machen. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel 10, 15, 20 Server stehen habe, die bezahle ich nicht mal eben so. Das sind ein paar hundert Euro im Monat.
Ja.
Dann brauche ich irgendwie eine Geschäftsidee. Keine Ahnung, ich habe die Geschäftsidee hinter Feedly noch nicht gefunden.
Ich auch so auf Anhieb noch nicht. Ich weiß nicht, das war jetzt auch der erste. Ich habe mir einfach mal gedacht, bis Ende Juni haben wir ja, glaube ich, Zeit. Ich probiere jetzt einfach mal so ein bisschen was aus. Mich halt bei Feedly angemeldet, bei NetWipes und noch irgendeinem, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ich habe halt gern was Webbasiertes, was ähnliches wie Google Reader, sodass ich zur Not, sollte ich bei irgendjemandem zu Besuch sein, theoretisch auch von dem seinen Rechner ohne Probleme drauf zugreifen kann.
Genau, ich will halt kein Programm mir lokal installieren. Ich will auf dem Handy den gleichen Stand haben wie im Browser. Ich will auf dem Firmenrechner den gleichen Stand haben wie auf dem Rechner zu Hause.
Genau.
Deswegen fallen installierte Programme schon mal komplett flach. NetVibes hatte ich mir irgendwie vor Ewigkeiten mal angeguckt, fand ich damals blöd. Ich bin jetzt bei Feedly gelandet, weil Feedly halt diese schöne Aktion hat. Hey Leute, kommt zu uns, meldet euch einmal mit eurem Google-Account an. Wir übernehmen die kompletten Feeds. Und wenn sie den Google Reader abschießen, merkt ihr einfach gar nichts davon, sondern wir übernehmen alle eure Feeds und die Migration ist für euch komplett unsichtbar. Ihr braucht nichts zu tun, wir machen alles für euch. Das finde ich halt schon wieder ganz nice.
Und auch das Anlegen von neuen Accounts ist nicht so schwer. Vor allem, weil wenn man das Ding mit dem, ist es ein Chrome-Plugin?
Ja.
Installiert hat, hat man auf jeder Website so einen Mini-Button und dann kann selbst jemand, der nicht so viel Ahnung hat, das super einfach hinzufügen zu seiner Leseliste. Und oben hast du so ein kleines Icon mit dem Stand, hey, du hast noch 3.593.000 ungelesene Artikel.
Wobei man da dazu sagen muss, das ist nicht die, also die den Counter anzeigt, ist nicht die normale Feedly-Extension, sondern ist die Feedly Plus. Findet man auch im Chrome Webstore, aber muss man halt speziell installieren.
Ja. Ich hoffe halt auch mal, dass es so irgendwie funktioniert. Ich habe auch mal was gelesen über, wie heißt er denn? Fever? Sagt dir das zufällig was? Das ist wohl irgendeiner, wo du deinen eigenen Server für brauchst, aber dafür bist du halt dann von so Diensten irgendwie unabhängig. Du machst das auf deinem eigenen Server. Kostet irgendwie so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, $20 oder sowas und ist dann halt so auf Lebenszeit für dich.
Ja klar, gibt es diverse von, wo Leute versucht haben, den Google Reader damals schon mal nachzucoden und Ja, irgendwas mit Key gibt es da auch noch oder gab es da auch noch. Habe ich damals auch mal genutzt. Aber du musst halt sehen, dass du deinen eigenen Server stehen hast.
Ja.
Und das ist dann halt wieder die Kostenfrage. Weil selbst wenn Feedly jetzt meinetwegen 5 Euro im Monat von mir haben will, für 5 Euro im Monat kriege ich mir keinen Server hingestellt.
Stimmt.
Das stimmt. Der einzige Vorteil ist halt theoretisch, dass du dann halt Sicherheit hast vor so Dingen wie wir machen einfach mal dicht oder wir werden von zu vielen Nutzern überrannt oder wir wollen jetzt doch viel Geld damit verdienen und so.
Ja, dafür hast du die Unsicherheit, beziehungsweise du musst halt wissen, was du da tust mit dem Server. Weil, wenn ich mir jetzt so den Otto Normal-Internetnutzer mit etwas mehr Ahnung angucke, der geht zu großem Provider Y, bietet sich da sein Serverchen, kriegt es dann noch hin, da irgendwie seinen Feed wieder Gedöns drauf zu kopieren und ist glücklich, hey, läuft ja alles. Und im nächsten Festplattencrash stellt er dann fest, lief ja alles.
Ja,
Weil
das.
keine Backups etc. Und wenn du dir dann halt wieder einen Admin einkaufst, die nehmen halt auch wieder Geld. Und dann zahlst du richtig Geld.
Ja.
Ja, ich denke auch, das ist erstmal das Einfache, jetzt mal zu gucken, dass man bis Ende Juni irgendeinen vernünftigen Dienst findet, der so einigermaßen damit klarkommt. Ich denke auch, dass Feedly wahrscheinlich die beste erste Anlaufstation ist.
Naja, was denkst du, woher die 500.000 neuen Nutzer kommen, ne? Beste erste Anlaufstation, würde ich mal sagen.
Naja, klar, ich habe ja auch so viele Artikel, so Deutsch und Englische, dann gelesen, die ziemlich schnell nach der Meldung dann veröffentlicht wurden, so wo direkt mal Alternativen aufgelistet wurden. Und da war immer Feedly mit dabei. Kein Wunder. Ich hoffe halt einfach, dass dieses RSS noch eine Weile überlebt.
Warum sollte es nicht?
Oh, keine Ahnung. Wenn es nicht so viele Leute nutzen, wie es eigentlich nutzen sollten, weil es eigentlich super praktisch ist. Keine Ahnung. Dass das dann irgendwann die Seiten nicht mehr so anbieten, nicht mehr nachgefragt wird, sondern halt über Google-Kreise läuft oder sowas.
Ja, aber ganz ehrlich, sagen dir noch News-Server was? Also
Ja,
Newsgroup-Server?
ja.
Frag das
Weil,
mal.
wenn man meinen Namen googelt, findet man noch eins oder zwei Beiträge, die ich da damals, kurz nach der Wende, irgendwo geschrieben habe.
Ja, bei mir sind es mehr Beiträge, aber frag das mal so irgendeinen der aktuellen Internet-User, was ein NNTP-Server ist. Schrägstrich ein Newsgroup-Server. Die werden dich angucken und dich fragen, was zum Teufel möchtest du uns da gerade mitteilen? Wer bist du eigentlich?
Das stimmt.
Oder genauso IRC. ICQ kennen sie alle vielleicht noch. Facebook-Chat kennen sie. Google Messenger, beziehungsweise Google Talk vielleicht. WhatsApp kennen sie alle. Wenn du denn jetzt mit IRC kommst. Hä? Was ist denn das? Was sind halt so Dinge, die beide seit Anbeginn des Internets existieren? Die, soweit ich das weiß, sogar schon im ARPANET verfügbar waren.
Abhandelt.
Der Vorgänger vom Internet.
Ah ja.
Und die immer noch existieren, obwohl sie jeder für tot hält. Und die auch immer noch Nutzung haben.
Ja.
Also insofern, ich glaube nicht, dass RSS so schnell sterben wird, weil dafür gibt es einfach zu viele Dinge, die darauf aufbauen. Zum Beispiel die ganzen Podcast-Feeds. Du kannst iTunes einfach nicht anders befüttern als mit einem RSS-Feed. Aber wenn Apple sich jetzt sagt, nö, wir wollen jetzt was anderes, dann werden die ganzen Podcasts umstellen müssen. Aber ich glaube nicht, dass sie so schnell eine so gut getestete Struktur ändern werden.
Ist eben aufgefallen, dass ich nicht in den Chat geschaut habe. Ich bin jetzt mal in den Chat gegangen.
Und ist es der IRC-Chat?
Ja. Aber den habe ich ja früher nie genutzt. Den habe ich erst genutzt für unseren Podcast. Der IRC ist mal an mir vorbeigelaufen. Newsgroups, ja, kenne ich noch. Ja, ich hoffe halt auch, dass RSS noch überlebt, weil es halt schön praktisch ist und ja. Das gehört irgendwie so dazu, keine Ahnung. Ich habe halt so bis jetzt immer den Google Reader als Tab aufgehabt. Der erste Tab im Browser war immer Google Reader. Und hinten dran kam dann die, wo ich gesurft habe. Und dann habe ich dann immer nachgeguckt, wenn es was Neues kam.
Den Reader habe ich tatsächlich nie als Tab aufgehabt, aber ich habe im Groben eine Extension gehabt, die mir halt so ein kleines Reader-Icon und einen Counter darunter angezeigt hat.
Ja,
wenn,
die
wenn der Counter halt nicht auf null erkannt, nicht vorhanden war, dann habe ich da noch reingeguckt und habe dann das gelesen, was drin war. Das gleiche habe ich jetzt mit der Feedly-Extension.
Ja. Ja gut, ich habe das halt auch wenn ich noch für einen Biotech-Punk schreibe, habe ich halt von jeden Menge Musik- und Bandseiten die Feeds abonniert. Und das summiert sich dann halt. Deswegen habe ich den immer auf und überfliegt dann nur die Überschriften und löscht den Kram dann wieder. Weil in der Regel halt nicht so wichtige Sachen dabei sind. Aber ich habe das halt immer auf. Das eine Ding, und das ist auch das Erste, was ich so morgens mache. Wenn ich einen Rechner anmache oder sowas, online gehe, ist das Erste erstmal Feeds abarbeiten.
Ja, mit das Erste. Also bei mir jetzt.
Ja.
Boah, bei mir nicht. Zumindest nicht im Alltag. Wie soll ich denn das zum Beispiel in der Uni machen, wenn es im Hörsaal mal wieder nichts an Internet gibt?
Was ist denn die erste Internetseite, die du so aufrufst? Ich glaube,
Mail-Account.
Ja, abgesehen vom Mail-Account.
Kalender? Aber da kriege ich meistens eine Benachrichtigung und dann ehemals Blogläufe und jetzt Feedly, ja.
Das bei mir auch. Ich habe als erstes halt Google Reader Feeds abarbeiten, gucken, irgendwas Wichtiges dabei war, beziehungsweise Zeitung lesen. Also ich habe mir die Lokalnachrichten von unserer lokalen Zeitung hier abonniert. Also den Feed. Dann als nächstes gehe ich kurz auf tagesschau.de oder spiegel.de, um zu gucken, ob vielleicht die Welt in der Zwischenzeit untergegangen ist.
Oh mein Gott, die Welt ist untergegangen, ich habe nichts davon mitbekommen.
Ist sie vielleicht untergegangen, wenn wir jetzt gepodcastet haben? Kann mal jemand rausgucken?
Es gibt keine Einmeldung bei Spiegel.
Okay. Na, vielleicht ist die Spiegelzentrale zuerst untergegangen, man weiß das nie.
Ja.
Das fände ich jetzt irgendwie blöd, weil dann wäre der Weltuntergang bei uns hier.
Aber ich mache das halt so, keine Ahnung, früher habe ich das so gemacht, Videotext. Die Startseite vom Videotext und jetzt ist halt dann die Startseite dann Spiegel oder Tagesschau und dann die ersten paar Überschriften, um dann halt zu gucken, ob da Sachen stehen wie Papst zurückgetreten.
Papst getreten.
Papst Angela Merkel geht ins Dschungelcamp. Irgendwie so.
Mit dem Papst, ne? Mit dem Papst. Sie teilen sich ein Zelt. Und dann kochen sie zusammen Reis in Bananenröckchen. Also sie tragen die Bananenröckchen, das ist schon klar.
Genau. Er sagt Angie und sie darf Fränzchen sagen.
Und zusammen hopsen sie Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen durch den Dschungel. Und wenn sie nicht von den Kakerlaken überfallen worden wären, würden sie doch immer fröhlich hüpfen.
Darf man in den Weltuntergang kotzen?
Ja. Ja. Ja, das ist so mein Start in den Internettag. Unsere Hörer können hier mal kommentieren, was so ihre erste Anlaufstation ist. Oder ob Google Reader Einstellungen für sie irgendeine Auswirkung hat oder nicht.
Also ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte kommentiert mit die erste Anlaufstelle ist Facebook.
Nein! Facebook?
Ja, Facebook schaue ich auch mal ab und zu vorbei, um halt. Okay. Ja, ich bin da nur noch für so 2-3 Gruppen. Ansonsten mache ich ja eigentlich nichts mehr. Aber ich gucke halt dann, ob es da was Neues gibt und dann verschwinde ich da auch wieder.
Mein Facebook-Account wird automatisch mit IM-Bildern befüllt.
Juhu, das war's dann, ne?
Ja.
Mit was? Mit I-Bildern?
IM.
Ach, IM. Ja, von dir kommt ständig nur dein Mittagessen.
Letztens bekam er sogar die Statistik zu seinen Bildern. Na?
Sie haben so und so viel Kalorien zu sich genommen.
Nee, hat ein Kollege irgendwie von allen Nutzerbildern, die ich hochgeladen habe, irgendwie eine Auswertung gemacht, so von wegen, ich glaube 95%, Moment, 95% Food, 3% Office Supplies, 1% Hardware und 1% Profile-Image. Also ich habe irgendwie 95% Futter in meinem Stream.
Na, der muss ja mal sagen, was er so zu sich nimmt, ne?
Genau. Und außerdem, ich muss doch alle anderen neidisch machen. Weil nicht jeder hat so einen guten Koch wie wir.
Boah. Und mich macht man immer blöd an, dass ich auf mein Handy sabbere.
Ja, aber aufs Handy sabbern ist aber kontraproduktiv.
Tja.
Da weiß ich ja gar nicht mehr, auf welchen Sabberfleck es gerade reagieren soll beim Drauftippen.
Ist jedenfalls unfair, die anderen so neidisch zu machen.
Tja.
Und man macht sich letztendlich selbst neidisch, wenn man zurückguckt. Oh, wisst ihr noch, diese Pizza, boah, war die gut.
Warum? Man kommt nicht mehr ran. Was Leckeres.
Ruhig da hinten.
Du hattest, letztens hattest du, glaube ich, so einen Döner-Teller. Das sah so lecker aus, hatte ich so Lust dann auf Döner.
Ich kann nur sagen, der ist wirklich gut.
Ja, aber hier die Dönerbude im Ort wurde von einer Weile dicht gemacht und dann wurde sie aber gleich wieder eröffnet. Ist aber jetzt nicht mehr Döner Umut oder so, sondern jetzt heißt der Laden It's My Döner.
It's My Döner.
Und jetzt hat es so Kettenatmosphäre. Ich weiß noch, in Hamm am Bahnhof war auch so ein Ding. Der hat ja dann in so einer Pappbox Döner mit Pommes oder sowas verkauft. Und das verkaufen die da jetzt auch. Also das sieht so ein bisschen nach Kette aus und alles so ein bisschen, keine Ahnung. Es hat den Charme verloren. Es sind auch nicht mehr dieselben Leute hinter der Theke. Tja. Uns schmeckt auch nicht mehr so.
Es gibt eh keinen besseren Döner als hier bei uns. Ich habe noch in keiner Stadt, egal wo ich war, besseren Döner gefunden.
Berlin. Berlin, Bahnhof Zehlendorf, gab es Chicken Döner, der war ein Traum. Die Soße war ein Traum. Und in Neukölln, da wo ich gewohnt habe, gab es einen sehr günstigen, der irgendwie, ich weiß nicht mehr. Also ich meine, hier ist man ja schon geschockt, hier kosten so Dinger ja dann so 4-5 Euro und da sind es dann halt 1-2 Euro. Oder zumindest damals war das, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ich hatte bei mir um die Ecke so einen Döner und der hat wirklich eine, vor allen Dingen eine verdammt geile Knoblauchsoße gehabt. Das Fleisch war, naja. Und irgendwann später, nachdem ich aus Berlin weggezogen bin, war ich dann immer zum Besuch und dann musste der so großes Schild in der Theke haben. Wir benutzen Pressfleisch oder sowas. Unser Fleisch ist nicht so gut oder so ungefähr sinngemäß.
Pressspanfleisch.
Also, ja, das war auch so.
Ich würde gerade sagen, dass das, was da an Fleisch verkauft wird bei diesem 2-Euro-Döner, ist auch das, was Lidl als Lasagne genommen hat, oder?
Ja, also ist das, keine Ahnung, es war halt so Fleischmatsch, weißt du, so wie, keine Ahnung, wie so
Hipgläschen,
wenn du so Reportagen siehst, wie so Würste hergestellt werden oder so, das ist ja auch so eine komische Masse und so sah das auch aus, halt in Form gemacht und am Spieß.
Wurstbrät, Bratwurstdöner.
Ja, so sah es aus. Hat schon nach Döner geschmeckt, aber das Fleisch sollte man sich nicht zu lange anschauen. Aber die Soße war verdammt lecker. Uns hat nur 1 Euro gekostet.
Yeah. Fressspanplattendöner, Nomf. Aber nur 1 Euro.
Um mal kurz auf den Chat einzugehen. Dönerteller ist nicht immer nur mit Pommes. Gibt auch mit Reis oder mit Salat oder Brot dazu. Also zumindest hier.
Bei uns ist die Auswahl zwischen Pommes und Reis. Ich nehme trotzdem meistens nur Pommes, weil die Pommes einfach saugut sind.
Stimmt. Das ist so ein bisschen Pommes wie früher. Ganz oft kriegt man nur diese blassen, toten, schmalen, trockenen Kartoffelreste. Aber so richtige Pommes knusprig und wie früher mit ein bisschen Paprika. Also irgendwie kriege ich ihn nur da.
Boah, aber so richtig geile Pommes kriegst du dann auch in Belgien oder Holland. Ich habe im Urlaub einmal Pommes gegessen jetzt. Oh, waren die geil. Die waren so richtig so selbstgemacht und so dick und gut gewürzt und
voll die fette Pommes.
Und dazu dann halt diese fritte Sauce. Oder wie auch immer das heißt. Das war das war okay. Gut.
Könntest du jetzt bitte die Sabber von deinem Mikro wischen?
Ja, danke. Und jetzt aus meinem Ohr, bitte. Ja. Ich glaube, ich gehe dann mal deine Spucke aus meinem Ohr tropfen lassen.
Boah, ich habe jetzt Hunger.
Ja, wir gehen die Sache und sagen, du gehst was essen.
Ich gehe ins Bett.
Machen wir Feierabend.
Genau.
Ja, na dann.
Bis zu Folge 72 erhoffen wir uns noch viele Kommentare.
Ja.
Ich möchte noch kurz Danke sagen an Frank Elsner. Der hat nämlich noch kommentiert zur letzten Folge, was ich am Anfang beim Einstieg vergessen habe. Der hat noch zwei Links geschickt, auch mit Podcasts über den Berliner Flughafen, wo ich einen schon von gehört habe. Vielen Dank. Nehmt euch ein Beispiel an ihm und kommentiert. Habt ihr noch letzte Worte?
Immer schön gusseiserne Öfen schicken, wenn sie gebraucht werden.
Ja. Dann,
genau, am besten immer zu Markus.
Aber nicht die Bananenfüllung vergessen. Wir will kein Brennholz, wir will Bananen. Kiloweise.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wirklich, Robin, ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen bis zum letzten Tropfen.